Also man spürt dem Text zumindest doch ab, dass es eine andere Zeit war. Also das Bild des Predigers mit den zarten Lämmlein ist schön, aber es gibt auch andere, die besser passen. Ihr habt schon gemerkt, ihr geliebten Menschen, große und kleine Sonntagsschüler, wir machen heute eine Zeitreise. Diese Zeitreise führt uns zu den Ursprüngen der Sonntagsschule, weil es ja gut ist, immer wieder auch nach den eigenen Wurzeln zu schauen. Und deshalb haben wir ja auch diesen Erinnerungstisch und das Ganze ein bisschen aufgebaut, um mal vielleicht auch vom Gefühl her wieder etwas Fühlung aufzunehmen mit der Frage, wo komme ich her? Und also wen das betrifft. Es betrifft natürlich nicht jeden von euch, aber wen das betrifft. Wie kam das an mich? Wer hat mir das erzählt? Und was hat das mit mir gemacht? Um zu schauen, wie alles begann mit der Sonntagsschule an sich, müssen wir aber noch weiter zurückschauen. Denn natürlich, Almut sagte es ja schon, vor 200 Jahren war die Welt eine völlig andere. Auch die Welt der Kinder und derer, die sich um Kinder bemühten, war eine andere Welt. Und dennoch waren viele Menschenthemen gleich, denn das haben Menschenthemen so an sich, dass sie abgesehen von jeder Zeit und jeder Gesellschaft einfach da sind und dann muss man mit ihnen umgehen. Wichtig ist, dass damals, zu unserer Kindheit, damals vor 200 Jahren, es immer Menschen wie wir waren, die hingeguckt haben und etwas unternommen haben. Hinsehen und handeln. Und das ist ja immer die Aufgabe von Menschen, die Jesus nachfolgen. Weil Jesus selber jemand war, der hingeschaut und gehandelt hat. Und seine Jünger, und das sind wir ja auch, tun das auch. Hinsehen und handeln. Und wir fragen uns, wie das in unserer Zeit aktuell geht. Wie das heute stimmt. Wie das passt. Heute zunächst gehen wir aber erstmal noch zurück, die 200 Jahre in die Vergangenheit. Wir haben gehört, 1825, die Gründung der ersten Sonntagsschule. Johann Gerhard Onken, der zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig ein Baptist war, weil es ja noch gar keine baptistische Kirche in Deutschland gab. Und dieser Name Baptismus, der kam auch später erst dazu. Die ersten Gemeinden nannten sich ja taufgesinnt. Die Sonntagsschule zusammen betrieb er aber mit einem evangelischen Pfarrer. Das war also konfessionell überhaupt nicht gebunden. Johann Wilhelm Rautenberg. Ein evangelischer Pfarrer aus Hamburg-St. Georg. Und später kam noch Johann Heinrich Wiechern dazu, der Oberlehrer war, so hieß das tatsächlich. Er durfte auch unterrichten, er hatte auch eine staatliche Erlaubnis dazu. Damit war dann diese Schule auch eine wirkliche Schule. Und ihn, den Wiechern, kennen wir von dem Rauen Haus, das er später begründete in Hamburg-Horn. Und dieses Raue Haus kennen ganz viele, wenn wir zum Advent darüber nachdenken, woher die Idee des Adventkranzes kommt. Also das Anzünden von vier Kerzen, das hat er damals mit seinen Jungs im Rauen Haus auf so einem Wagenrad gehabt. Dann gab es 24 Kerzen und in jedem Sonntag so eine große. Und das ist die Geschichte vom Adventkranz. Gehört aber hier gar nicht her. Diese ganze alte Geschichte, wie eben diese drei Männer, flankiert mit natürlich Menschen, die dabei waren und halfen, Sonntagsschule auf die Beine gestellt haben, ist sehr faszinierend und auch zum Teil erschütternd zu lesen. Es gibt Dokumente, die erzählen, wie die Kinder auch gesucht wurden, wie man also Kontakt bekam zu Kindern. Die gingen dann auch mal in die Häuser und guckten, wo da die Kinder überhaupt waren. Und dann gab es also wirklich Szenen schrecklicher Armut. Es gab unheimlich viele Kinder in St. Georg. Du zeigst gerade die Bilder, ne? Richtig. Und bei vielen Menschen, die wir da sehen, die kommen uns zum Teil sehr alt vor, aber bei vielen sieht man auch einfach die viele harte Arbeit, die Menschen dort leisteten. Und natürlich haben die Eltern noch ihre Kinder geliebt, aber die Fürsorge und auch Wärme für Kinder oder gar Bildung oder dass Kinder geschützt werden mussten oder in kindgerechten Räumen aufwuchsen, das gab es in der Weise alles gar nicht. Also was Onken und Rautenberg und später auch Wiechern versucht haben, war, nicht nur Kindern Bildung beizubringen, sondern sozusagen, heute würden wir sagen, das Gesamtpaket, also die als Menschen wahrnehmen. Sie haben sich bewegen lassen von der Not und das haben sie getan, weil sie Jesus Nachfolger waren. Und deshalb war es ihnen selbstverständlich, nicht nur Kindern irgendwie Bildung beizubringen, sondern auch etwas über den Glauben zu erzählen. Kindern etwas mitzugeben, was sie in ihrem ganzen Leben trägt. was wichtig ist. Diese Erschütterung angesichts der Not ist ja etwas, was wir von Jesus auch kennen. Auch von Jesus wird berichtet, dass er, als er die Menschen sah, die zum Teil so zerstreut waren wie unbehütete Schafe, dass es ihnen in der Seele wehtat. Hinsehen und handeln. Kinder in der Hamburger Vorstadt, wie überhaupt in der Zeit, mussten zum Teil schon in ganz frühen Jahren arbeiten gehen. Also Sechsjährige, die arbeiteten, waren die Normalität. An Schulbesuch war nichts zu denken und da griffen Onken und Rautenberg ein. Nun kann man sagen, das, was die da gemacht haben, war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also im Verhältnis zu der Menge von Kindern, die da waren, und ihr habt ja gehört, das waren relativ kleine Klassen, 15 Kinder, das war ja nicht viel. Aber daraus merkt man auch das Bedürfnis, sich möglichst dem Kind einzeln zuwenden zu können oder eben in kleineren Gruppen, dass man das einzelne Kind auch wahrnimmt. Die Idee, wir gründen eine Sonntagsschule, kam aus England. Und dann hat man eben angefangen zu unterrichten und die Unterrichtsmaterialien waren die Bibel, der kleine Katechismus von Luther und das kirchliche Gesangbuch. Und man hat auswendig gelernt. Wahrscheinlich sind das pädagogische Methoden, die man heute nicht mehr so praktizieren würde. Aber man wollte den Kindern wirklich was mitgeben. Und das hat man eben gemacht, so gut man das konnte und so, wie man es damals verstand. Hinsehen und handeln, das war die Kurzform, auf die sich vieles bringen ließ, was Onken in seinem Leben gemacht hat. Hinsehen, also erstmal wahrnehmen, was da ist, aufmerksam sein, nicht wegschauen, was ja schon wichtig ist, und auch fragen nach den Gründen und nach den Ursachen, warum sind Dinge so, und dann etwas tun, nämlich die Möglichkeiten ergreifen, die man hat, auch Grenzen auszuloten. Manches, was sie angefangen haben, war am Anfang gar nicht so angesehen. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass wenn jemand da aktiv wird im sozialen Bereich, dass Menschen was dagegen haben können. Es war aber so. Und er als später Freikirchler war sowieso eher verdächtig. Man war also sich noch nicht so wohlgesonnen, wie man das heute vielleicht voraussetzen mag. Aber auch, dass sie zum Beispiel zusammengearbeitet haben, der freikirchlich Denkende, also der Taufgesinnte und der Evangelische, das war nicht selbstverständlich, aber sie haben es gemacht um der Kinder willen und weil sie was erreichen wollten. Dieses Hinsehen und Handeln, das ist in jeder Gesellschaft eine Herausforderung. Und diese Herausforderungen waren natürlich vor 200 Jahren völlig anders als die in unserer Kindheit, als man uns etwas gelehrt und beigebracht hat. Und heute, wenn wir das versuchen mit unseren Kindern, ist es wieder was ganz anderes. Aber die Notwendigkeit, hinzugucken und etwas zu tun, die bleibt gleich. Dass wir heute in völlig anderen Zeiten leben als vor 200 Jahren, macht sich ja bemerkbar, wenn wir auf die eigenen Wurzeln gucken. Man sich überlegt, wann fand eigentlich meine oder in deinem Fall deine Sozialisation in der Gemeinde Sonntagsschule statt? Was war das eigentlich für eine Zeit? Manche von euch, bei denen war das im Krieg. Bei manchen war das in den Kriegsnachjahren. Bei manchen war es in den 60er Jahren der Bundesrepublik. Bei mir war es in den 70er Jahren der DDR. Und dann merkt man, die Umstände formen auch immer die Methoden. Und die Menschen, die sich bemüht haben, uns das beizubringen, irgendwie kindgerecht zu sein. Und manches, was uns mitgegeben wurde und gelehrt wurde, wenn man draufschaut oder zuhört, dann hat man heute den Eindruck, ja, besonders kindgerecht ist das nicht. Also wir haben zum Beispiel in erster Linie auswendig gelernt, im Bibelunterricht. Jetzt bin ich 55 und kann sagen, geschadet hat es nicht, aber es hat auch keinen Spaß gemacht. Wobei Spaß nicht das hauptsächliche Kriterium war. Manches wirkt etwas angestaubt, manches wirkt etwas kurios. Auch manche Formulierungen, auch was wir gerade gesungen haben, so ein bisschen auf charmantem war altmodisch. Dann merkt man die Lieder, auch die Bücher, auch die Medien, das hatte alles so seine Zeit. Manche Methode wird heute nicht mehr so angewandt und auch mancher Inhalt, auch was man uns inhaltlich vermittelt hat, würde man heute so nicht mehr machen. Ich denke, heute würde keiner mehr einem Kind sagen, der Jesus ist aber traurig, wenn du irgendwie was geklaut hast oder so. Da sprechen wir anders drüber. Aber was immer gleich bleibt, ist das Bemühen, das, was einem selber wichtig ist und was im eigenen Leben trägt, der nächsten Generation mitzugeben. Und ich glaube, ihr Lieben, so wird das weitergehen. Und ich bin davon überzeugt, dass zukünftige Generationen so wie wir das heute getan haben, vielleicht ihre Erinnerungsstücke aus den 2020er Jahren oder aus den 2030er Jahren zusammentragen werden und werden sagen, das war aber ein bisschen kurios, wie man das damals gemacht hat. Es war ja schön, die Brettchen und die Tellerchen und die Filmchen und was sie da über YouTube gemacht haben. Das war ja kurios, ein bisschen altmodisch war es auch, aber es war doch wichtig und gut gemeint und das Wichtigste hat man uns vermittelt. Das Fundament hat man gelegt. Wir reden heute ganz anders als vor 200 Jahren und als vor 50 Jahren. Und die Methoden sind anders und das werden später die anderen über uns auch sagen. Und das ist auch gut so, weil ja eine Entwicklung drin ist. Es gibt ein weises Wort, das sagt, wenn wir das Gleiche tun, was unsere Väter taten, tun wir nicht das Gleiche. Wenn wir das Gleiche tun, was unsere Väter taten, tun wir nicht das Gleiche. Also die Mütter natürlich impliziert. Und das beschreibt ja sehr genau die Realitäten und den Fortgang der Dinge. Wir tun das Gleiche, was unsere Vorfahren tun, aber wir tun es anders, weil die Zeiten anders sind und weil die Umstände anders sind. Das will sagen, jede Zeit ist anders und wir können auch nicht einfach ununterbrochen wiederholen, was früher getan wurde. Das gilt in der Sonntagsschule und in der ganzen Gemeinde, weil sich die Dinge ändern. Aber der Blick in die Vergangenheit ist wichtig und er schärft unsere Wahrnehmung sozusagen über den Umweg. Denn es geht immer darum, dass man hinsieht und dass man etwas tut. Das war damals so und das ist heute so. Ich möchte uns dazu einen uralten Bibeltext lesen aus dem Alten Testament, der auch beschreibt, wie das Miteinander der Generationen miteinander verbunden ist, in der Frage, warum habt ihr das so gemacht? Und in der Frage, was will man den Kindern eigentlich weitergeben und wie kann das geschehen? Und ich lese dazu aus dem 5. Buch Mose, aus dem 6. Kapitel. Dort heißt es, wenn eure Kinder später fragen, wozu all die Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen gut sind, die ihr vom Herrn, eurem Gott, bekommen habt, dann gebt ihnen zur Antwort. Als Sklaven mussten wir dem König von Ägypten dienen, doch der Herr befreite uns mit seinem starken Arm. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie er durch seine staunenserregenden Wohltaten Verderben über den Pharao und seine Familie und über alle Ägypter brachte. Uns aber hat er aus Ägypten herausgeführt und hierher gebracht, um uns das Land zu geben, das er unseren Vorfahren versprochen hatte. Er hat uns befohlen, ihn, unseren Gott, ernst zu nehmen und alle diese Gebote zu befolgen, damit es uns gut geht und er uns am Leben erhalten kann, wie das heute tatsächlich der Fall ist. Unser Tun findet beim Herrn Anerkennung, wenn wir genau alles befolgen, was er, unser Gott, uns befohlen hat. Wenn eure Kinder euch fragen, wozu das alles, dann sagt, wie es gewesen ist. Dann erzählt, wie es angefangen hat. Dann erzählt, was Gott mit euch gemacht hat. Dieser uralte Text gehört ja zur jüdischen Liturgie. Es wird immer gefragt und geantwortet, obwohl man die Antworten alle kennt. Aber wichtig ist, es gibt immer eine Generation, die fragt und eine Generation, die erzählt. Die Kinder müssen fragen, das ist ihre Aufgabe, sie müssen fragen. Und die Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, also die Alten, die erzählen. Und das ist ihr Teil. Und dann erzählen sie, wir haben mit eigenen Augen gesehen und wir haben selbst Gottes Leitung erlebt. Wir haben selbst Befreiung erfahren und sein Wort empfangen und wir selbst tun, was er uns geboten hat. Also indem Väter und Mütter erzählen, soll das Geschehen, was längst schon zurückliegt, wieder lebendig werden und es soll so erzählt werden, als wenn sie alle zusammen, die Kinder, die Eltern und die davor waren, das alles miteinander erleben. Also als ob man selbst aus Ägypten aufbricht und selbst durch das geteilte Meer zieht und durch die Wüste irrt und dann am Ende das Land erreicht, das Gott versprochen hat. Und in diesem Erzählen nimmt eine Generation die andere an die Hand und dann geht man zusammen weiter und die nächste Generation macht das wieder so und wieder so und wieder so. Eine Generation nimmt die nächste mit und nimmt sie mit hinein. Kinder müssen fragen. Sie haben das Recht zu fragen und das ist manchmal gar nicht so bequem, Und Kinder fragen, was soll das eigentlich? Wenn sie klein und niedlich sind, kann man das ja noch nett erzählen. Aber irgendwann fragen Kinder, was ist das eigentlich, was ihr hier macht? Was bedeutet das, was ihr uns da erzählt von Gott und Jesus? Und es kann ja zum Teil sehr persönlich werden, wenn man so gefragt wird. Was bedeutet das eigentlich für dein Leben? Was bedeutet das, was ihr da von der Bibel erzählt? Was bedeutet es, was ihr von anderen Menschen erzählt? Und Kinder dürfen fragen. Sie müssen fragen, warum glaubt ihr das? Was bedeutet euch das? Oder warum gehst du in die Gemeinde? Was ist dir wichtig daran? Kinder müssen fragen, das ist ihre Aufgabe. Das ist auch in ihrer Generation Aufgabe, dass sie das in Frage stellen. Kinder müssen, dürfen, sollen fragen. Und die Erwachsenen, die Eltern, Großeltern, Tanten, die Alten, die sollen dann erzählen. Und ich finde erzählen viel besser als irgendwie rechtfertigen. Merkt ihr, erzählen ist etwas ganz Lebendiges. Da kann man das erzählen, was man hat, aber mehr auch nicht. Man erzählt mit eigenen Worten Geschichten aus der Bibel, Geschichten aus dem eigenen Leben. Aber vor allen Dingen wird erzählt, indem man einfach das tut, was einem wichtig ist. Sozusagen vorleben, mitnehmen, mit hineinnehmen. Das Erzählen mit Worten ist ja nicht jedem von uns gegeben. Es gibt wunderbare Erzähler, auch in der Sonntagsschule. Also es gab ja Leute, die konnten mir Sachen erzählen, die kanntest du schon, aber man hing da dran. Und es gibt andere, und es gab leider auch solche Menschen, die Kindergottesdienste machen mussten. Da war es für alle Beteiligten eine Qual, weil das war nicht ihr Medium und das war nicht schön anzuhören. Aber es gibt ein Erzählen mit Worten und es gibt ein Erzählen mit Leben. Wenn ich mich an meine eigenen Eltern erinnere, dann war das Erzählen mit Worten auch nicht ihre Sache. Meine Eltern haben einfach gemacht, was ihnen wichtig war und haben uns mitmachen lassen und auch mit hineingenommen in einer ganz selbstverständlichen Weise. Dieses Vorleben, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie wichtig das war. Und diese Frage nach dem, was ist kindgerecht, ich glaube, viel wichtiger, also ich bin kein Pädagoge, ihr könnt mich korrigieren, wenn ihr Pädagogen seid. Ich finde, viel wichtiger als dieses, was ist kindgerecht, ist die Frage, ist es authentisch? Also wenn mir jemand auf sehr altmodische Weise erklärt, was ihm wichtig ist im Leben, dann merke ich doch, egal ob ich klein oder groß bin, ist das jetzt echt oder ist das, also hat das mit seinem Leben was zu tun? Ich glaube, unser Onkel Willi war überhaupt nicht kindgerecht nach heutigen Maßstäben. Aber hier stehe ich und ich erinnere mich an ihn. Also hat er vieles richtig gemacht. Ich will uns Mut machen für dieses Erzählen und Weitergeben. Es geht nicht um die richtigen Formen oder dass wir als ganze Gemeinde vielleicht so kindgerecht werden, dass alle ihre Kinder herbringen. Ich glaube, wir sind gute Erzähler, wenn wir von ganzem Herzen das leben, was uns wichtig ist und es so, dass man das sagen darf. Dass man zur Sprache bringt, egal ob mit Worten oder im Leben, das ist uns wichtig, das haben wir selbst erlebt. Wir haben auch selbst gezweifelt, aber wir haben selbst geglaubt und wir haben selbst etwas erfahren. Heute heißt unsere Sonntagsschule ja nicht mehr Sonntagsschule, sondern Kindergottesdienst. Und ich finde, das ist eigentlich gut. Kindergottesdienst, zu Recht, weil unsere Kinder nicht während des Gottesdienstes einfach aufbewahrt werden sollen oder betreut werden, wenn die Erwachsenen zu ihrem Gottesdienst zusammenkommen, sondern weil Kindergottesdienst eben auch ein Gottesdienst ist, und zwar ein sehr vollwertiger Gottesdienst. Kinder erleben Gemeinde und leben selbst Gemeinde. Sie sollen also lernen, dass man fragen darf. Und sie können üben, wie man betet. Und das machen die ja ganz prima bei uns. Da haben die ihre Farben. Und ich finde das schön, da können wir als Erwachsene auch noch was von lernen. Wir können mich auch noch nicht alles. Die Kinder hören da die ganz alten Geschichten und dann erfahren sie, das erzählt etwas über uns und das meint etwas von mir. Sie lernen Gott kennen und hören die wichtigen Dinge, die man für ein ganzes Leben braucht. Nämlich, du bist ein geliebtes Kind Gottes und du bist gewollt und er hat dich lieb. Und er verlässt dich nicht. Und davon kann man ein ganzes Leben zehren. Das sind die wesentlichen Dinge. Und das erfahren sie nirgendwo sonst, als nur im Raum der Gemeinde. Das betrifft die ganze Gemeinde, ob jetzt Gottesdienst für kleine oder große. Es gibt Dinge, die man nirgendwo sonst auf der Welt erfährt, als nur in der Gemeinde. Und da werden sie immer wieder und wieder gesagt. Da kommen sie immer wieder zur Sprache. Der Kindergottesdienst, die Sonntagsschule, sie statten uns aus mit etwas, was das ganze Leben lang trägt. Und wenn wir uns erinnern, so wir uns erinnern können, an eigene Sonntagsschulzeit, dann merken wir das vielleicht auch. Was ist da hängen geblieben? Und selbst die Dinge, die manchmal schwierig waren, die so in Erinnerung etwas kratzig sind, sind doch da und haben etwas bewirkt. Sie haben uns zum Fragen gebracht, zum Nachdenken und dazu am Ende zu sagen, es hat was mit mir zu tun. Das Fragen und das Erzählen ist nicht nur auf den Kindergottesdienst selbst beschränkt. Also in unserer Gemeinde ist dieser Sektor nicht nur die Aufgabe von Juli und die Aufgabe der Kindermitarbeiter, sondern die ganze Gemeinde ist sozusagen so ein Erzählraum, wie wir miteinander Gemeinde leben. Das erzählt alles davon, wie wir unterwegs sind und warum. Also die ganze Gemeinde lebt auch dieses vor. Die ganze Gemeinde erzählt und jeder erzählt, manche mit Worten und manche einfach mit ihren Taten oder mit ihrem Dasein. Wir erzählen doch einfach mit unserem Dasein, was aber auch bedeutet, wir erzählen auch mit unserem Wegsein. Das Miteinander in der Gemeinde ist eine Aufgabe, das nur mit allen funktioniert. Da hat jeder seinen Platz, seine Berechtigung und seine ganz spezielle Aufgabe. Und jeder hat diese Aufgabe vorzuleben, in seiner Weise. Nicht so, wie andere es gemacht hätten, sondern in der eigenen Weise. Authentisch sein. Jeder erzählt den anderen mit Worten oder mit seinem Sein in seiner Weise. Und jeder erzählt etwas davon, wie es gelingen kann und dass man auch scheitern darf und dass Neuanfänge möglich sind und dass wir einen Gott haben, dem wir vertrauen können. Und dass immer wieder möglich ist, dass man in Liebe beieinander bleibt und zueinander kommt und dass man nicht recht haben muss. Das ist auch eine wichtige Lektion, die man in der Gemeinde lernt. Und davon, was einem selbst wichtig ist, erzählen wir, indem wir da sind, in der Gemeinde miteinander leben. Dieses Erzählen ist wichtig, denn es nimmt uns mit und es nimmt uns mit hinein, ob wir jetzt erwachsen sind, alt oder noch Kinder. Die geliebten Menschen in der Gemeinde gehören kleine und große zusammen. Diejenigen, die fragen und diejenigen, die erzählen. Und das macht sich nicht immer am Alter fest. Auch Erwachsene dürfen und müssen fragen und hinterfragen und manchmal erzählen uns auch die Kinder. Jeder, der Jesus nachfolgt, hat einmal angefangen und war selbst einmal fragend. Mir war dieser Gottesdienst auch wichtig, weil ich glaube, dass wir gut tun, uns in Dankbarkeit zu erinnern an die Menschen, die uns das alles mitgegeben haben. Die, die wir fragen konnten. Die, die uns erzählt haben. Die, die uns etwas mitgegeben haben. Das, was sie bekommen haben. Bei manchen war das reich und sehr fantasievoll, bei manchen war es etwas trocken, aber was sie hatten, haben sie uns mitgegeben. Auf ihre Weise, in ihrer Zeit und mit ihren Methoden. Sie haben das ihre getan und Gott hat für den Rest gesorgt. Wir müssen immer wieder üben und wir müssen das auch wollen, dass wir da sprachfähig bleiben beim Erzählen über unseren Glauben. Reden über das, was uns trägt, reden von dem, der uns liebt und der erlöst hat. Worte finden, das Miteinander leben. So gesehen ist ja jeder Gottesdienst auch immer eine Sonntagsschule, auch für uns Erwachsene, denn wir lernen auch immer wieder etwas, auch Dinge, die wir zum Teil längst wissen und die unser ganzes Leben betrifft in allen ihren Bereichen. Nämlich, dass es immer gilt, dass wir das Unsere tun und Gott sorgt für den Rest.